Glück auf Glück auf. Der Podcast kommt. Der hat kein helles Licht bei der Nacht dabei, sondern ganz viel zum Thema Sales, Business und natürlich auch Ruhrpott. Herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast mit Andreas Kaldewey. Hallo und herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast. Und heute haben wir quasi eine Fortsetzung von einem Thema, das wir Ende des Jahres schon mal hatten. Da haben nämlich die Eileen Arnold, die heute wieder bei mir zu Gast ist, und ich den ersten Teil des philosophischen Duetts gehabt. Da haben wir über Business, Sales und Ethik gesprochen. Und heute reden wir über einen Begriff, ja, bei dem viele auch denken, was soll das? Der ist auch so im Allgemeinen gar nicht mehr so gebräuchlich wie früher. Wir reden über Stoizismus. Und vielleicht wird der eine oder andere sich noch erinnern können, es gab mal den Begriff stoische Ruhe. Ja, da hat man gesagt, wenn jemand so ganz gelassen ist, der hat so eine stoische Ruhe. Heute hört man eher so Resilienz. Und das soll unser Thema sein. Also keine Angst, wir werden nicht ins Wissenschaftliche abdriften, sondern wir werden schon über Dinge reden, die halt auch im Business-Kontext sind. Aber jetzt erstmal ganz offiziell, guten Morgen Eileen, schön, dass du da bist.
Guten Morgen Andreas, ich freue mich, dass ich nochmal dabei sein darf.
Ich freue mich auch, du. Und wir haben ja noch ein paar philosophische Themen in der Hinterhand. Das könnte ja noch öfter mal was werden. Stoizismus oder das Thema Stoizismus, das war ja dein Vorschlag auch. Und eben auch, weil du sagst, Mensch, das lässt sich super auch in so einen Business-Kontext bringen. Sag doch mal für die Zuhörer draußen, warum hast du es vorgeschlagen? Eher so ein bisschen mehr in die Definition gehen.
Sehr gerne. Also für den einen oder anderen, ich habe ja Philosophie studiert. Ich habe mich während meines Studiums tatsächlich weniger mit der Philosophie beschäftigt, die ich so im Alltag anwenden konnte. Lag einfach daran, dass ich mich mit dem Thema Macht und Gewalt, also Aristoteles, Foucault und Hannah Arendt beschäftigt habe und darüber eben auch verschiedene Arbeiten und Prüfungen geschrieben habe. Und seit den letzten 3 Jahren bin ich auf den Stoizismus gekommen, auf die Stoik, eher durch Zufall. Ich kann sogar gar nicht wiedergeben, warum das so passiert ist, aber bin auf den Ryan Holiday tatsächlich aufmerksam geworden und auf The Daily Stoic und habe dann angefangen, mich da reinzuarbeiten und habe gemerkt, dass einem das doch sehr gut weiterhelfen kann im Leben und würde sagen, dass ich wahrscheinlich 1% davon anwende. Wer sich mit der Stoik beschäftigt, weiß auch, dass bis man alles anwenden kann, das schafft man für ein Leben nicht. Aber ich gebe mir sehr viel Mühe, es anzuwenden und es hat mir im Beruflichen auch schon viel geholfen.
Okay, Ryan Holiday hast du jetzt gerade erwähnt. Du hast die amerikanische Version jetzt genannt, ist auch auf Deutsch erschienen, heißt dann der tägliche Stoiker. Für die da draußen, die sagen, Mensch, möchte ich mich mal ein bisschen mit beschäftigen. Ich glaube, von Ryan Holiday gibt es 3 oder 4 Bücher auf Deutsch. Ich weiß es jetzt auch nicht so ganz genau. Und Stichwort Führung, ja, oder generell Selbstführung ist auch immer eine gute Basis, wenn man Führungsaufgaben übernehmen möchte. Ich habe zwar hier, ich habe mir 3 Notizen gemacht, ja, ich habe zwar hier die 4 Säulen des Stoizismus. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Wie würdest du denn selber das Thema mal definieren, um zu sagen, so, ich definiere mal den Begriff stoische Ruhe, habe ich ja gerade schon von gesprochen, damit wir es in den Business-Kontext eigentlich reinkriegen. Weil du sagst ja selber, es ist erstmal nur 1% oder 2 von dem, was es gesamt ist.
Also eigentlich im Grunde geht es, und wir nehmen jetzt mal nicht die Definition, sondern einfach das, wie ich es übersetzen würde. Es geht darum zu erkennen, was man kontrollieren kann und was man nicht kontrollieren kann. Mhm. Und das, was ich kontrollieren kann, sind die Dinge, die ich beeinflussen kann, die ich verändern kann, auf die ich selbst Einfluss habe. Und die Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, die spielen keine Rolle. Und da bin ich tatsächlich drauf gekommen, dass das einen sehr krassen Businessbezug haben kann durch einen ehemaligen VP Sales, den ich hatte, der immer gesagt hat, man muss unterscheiden zwischen controllable und uncontrollable. Und bitte fokussiert euch auf das, was ihr eben kontrollen könnt. Also Focus on Controllables.
Okay. Erinnert mich so ein bisschen, wenn es auch eher der psychologische Satz ist. Ich habe mal irgendwo diese Aussage gehört, Mensch, die Menschen machen sich Sorgen und nur 3% von dem, worüber wir uns wirklich sorgen, sind Sachen, über die wir uns Sorgen machen müssen. Denn die anderen sind Sachen, die entweder nie eintreten werden. über die wir überhaupt gar keine Kontrolle haben, wo wir nichts dran machen können. Also warum sollen wir uns dann auch sorgen? Oder die vielleicht schon passiert sind. Das heißt, wir sorgen uns nicht mehr um die Dinge selber, sondern eigentlich sozusagen um das, oh, was könnten die Leute jetzt irgendwie denken? Das heißt, das, womit wir uns beschäftigen müssen, sind vielleicht nur 3 oder 4% dessen, worüber wir uns im Alltag eigentlich auch sorgen. Und das ist ja oft im Business das Gleiche, ne? Nach dem Motto, ach komm, ich habe hier 1000 Dinge und was soll da noch passieren und da noch passieren? Sondern die Sachen ja wirklich, wie du schon sagst, ruhiger anzugehen und auch einfach zu sagen, du, weißt du was, ich muss jetzt hier 5 gerade sein lassen, weil ist eigentlich nicht meine Baustelle. Da kann ich nichts dran ändern. Das ist jetzt einfach so. Wir sind ja beide Vertriebler. Und gerade im Vertrieb wird ja oft auch gerne mal so eine Zahlensau durchs Dorf getrieben. Ich meine, ich bin ja selber auch Zahlenfreund, das weißt du. Wenn sie Sinn machen. Und wenn wir mal den stoischen Gedanken nehmen und auf der anderen Seite auch KPIs, gerade wenn es darum geht, welche Umsätze werden eingefahren, wie stark meinst du, sind da eigentlich auch Sachen bei, die deshalb schon völliger Blödsinn sind, weil sie gar nicht steuerbar sind? Ja, Kundenentscheidungen.
Also ich glaube, es fängt, wenn man es wirklich ganz detailliert betrachtet und sehr eng auch fasst, dann würde ich sagen, fängt es schon an bei der Vergabe der Ziele jedes Fiskaljahr. Weil man weiß ja, Wachstum wird angestrebt. Das heißt, man schaut sich an, was war im letzten Jahr, in den Jahren davor möglich. Und dann gibt man eben eine neue Zielzahl an fürs nächste Jahr. Umso älter das Unternehmen ist, umso realistischer sind auch die Zahlen, weil man ja mehr vergangene Zahlen hat, auf die man sich beziehen kann. Aber gerade so in einem Startup-Scale-Up-Bereich, wo man noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel hat, muss man halt dann ganz oft auch einfach sich Zahlen ausdenken. Und dann packt man da, weiß ich nicht, 20% Wachstum, 50% Wachstum drauf, 100 manchmal auch, ne? Unternehmer, CEOs, Investoren behaupten dann gerne, das sind halt ambitionierte Ziele, weil wenn man höhere Ziele hat, dann gibt man ja auch angeblich mehr. Und wenn man halt zu niedrige Ziele hat, dann würde man zu wenig geben. So, aus der stoischen Sicht betrachtet, ist aber dieses Wachstum für ein ganzes Jahr, was man anstrebt, ja eigentlich nicht zu 100% kontrollierbar. Und ich glaube, wir haben jetzt in der Vergangenheit auch einige Erlebnisse und Ereignisse gehabt, mit denen selbst die größten Experten nicht gerechnet haben. Wir nehmen mal den Ukraine-Krieg, den haben auch ganz viele Ukraine- und Russland-Experten nicht vorhergesehen, dass das passiert. Und das hat massiven Einfluss gehabt, der noch bis heute andauert. Das heißt, das sind die Uncontrollables, die für so eine Zielzahl nicht mit einberechnet wurden, aber auch nicht einberechnet werden können. Wir können ja nicht wirklich alle Faktoren mit einberechnen. Die sind ja unendlich und die sind auch nicht greifbar. Und da würde ich sagen, fängt es schon tatsächlich schon alleine dort fängt's an.
Okay. Heißt, wenn wir es jetzt mal auf denjenigen runterbrechen, der betroffen ist, also eigentlich gibt es ja 2 Betroffene. Nämlich einerseits das Management, das am Ende des Tages mit falschen Zahlen in Anführungsstrichen leben muss. Aber noch viel mehr betroffen ist ja, wenn wir beim Vertrieb bleiben, der Vertriebler, der sich selber ja oft unter Druck setzt, weil er Zahlen erreichen möchte, respektive erreichen muss. Ja, sich vielleicht sogar noch einen anderen Druck aufbaut, weil er einfach sagt, Mensch, ich will besser sein als Kollege XYZ. Ja, weil ich will nicht unter den letzten 5 sein oder ich will es schaffen, Platz 1, 2, 3. Aber eigentlich kann doch nur der Gedanke sein, zu sagen, ey, ich gebe mein Bestes. Denn es kann ja immer, wie du schon sagst, was anderes passieren. Der andere hat einfach einen besseren Lauf, einen fetteren Kunden, ein Zufallsprojekt und überholt dich und plötzlich bist du der 3 Jahre lang auf Platz 1, warst nur noch Platz 2, obwohl du alles gemacht hast. Dann hast du eigentlich das Ziel nicht erreicht, aber ein persönliches Ziel hättest du vielleicht erreicht. Und natürlich auch die Ziele der Firma. Das ist ja so ein Mindset-Ding irgendwo, ne?
Ja, also Mindset spielt in der Hinsicht tatsächlich eine große Rolle und ich würde sagen, hier spielen 2 Faktoren eine große Rolle. Einmal die Ehrlichkeit zu sich selbst, die Ehrlichkeit, du hast gerade gesagt, ich habe mein Bestes gegeben. Jetzt muss man ehrlich sein, habe ich mein Bestes gegeben? Und wenn ich das ehrlich mit Ja beantworten kann, dann, und da kommt der 2. Faktor, dann muss man tatsächlich so mutig sein und auch dazu stehen. Gerade im Unternehmens- Umfeld und Kontext. Und wenn es dann um Zahlen geht, ist das ein tatsächlich, finde ich, schwieriger Balanceakt, der aber, wenn man das schafft, einem ein bisschen mehr inneren Frieden und Ruhe gibt. Ich muss also ehrlich zu mir selbst sein, habe ich alles gegeben, um das zu erreichen? Ja, habe ich. Habe ich jetzt vielleicht nur 50, 60, 70, 80% erreicht? Dann muss ich so mutig sein und dazu stehen und das auch bis zum Schluss zu verteidigen, wenn mein Manager kommt, wenn die Geschäftsführung kommt und sagt, du hast aber nur 70% erreicht. Ja, ich habe aber auch alles dafür getan. Das kann ich im besten Fall auch irgendwie noch nachweisen. Jetzt sind wir ja im Vertrieb, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, Sachen auch zu kontrollieren und aufzuschreiben und dann eben zu präsentieren. Und dann muss man eben der ganzen Sache standhalten.
Okay, verstehe ich, genau. Und ansonsten, wie du schon sagst, auch selber sich die Zahlen anschauen und vielleicht auch für sich erkennen, manchmal auch erst später. Okay, war vielleicht doch nicht so, dass ich wirklich 100% oder vielleicht sogar, wie man so schön, wie manche sagen, die 110% die Extrameile gegeben habe, sondern ich war ein bisschen faul dieses Jahr oder abgelenkt, unkonzentriert, habe andere Nebenschauplätze gehabt. Jetzt habe ich vorhin mal so einen Begriff in den Raum geworfen, Resilienz. Weil das ist ja das, was viele so auf den ersten Blick sagen würden. Das war ja auch meine erste Assoziation. Ah, okay, eben so gerade aufgrund dieser stoischen Ruhe, von der man immer so spricht, das ist ja oft auch so ein, ja, die Sachen prallen an mir ab. Aber wenn wir es mal ganz eng nehmen, sind zwischen Resilienz und einem stoischen Gedanken, das sind ja schon Unterschiede. Na, weil das eine heißt ja nicht, dass das andere auch direkt vorhanden ist. Oder beziehungsweise ein resilienter Mensch muss sich aber trotzdem auch über diese anderen Werte verfügen. Vielleicht sogar im Gegenteil. Das ist ja, manche würden sagen, das ist so eine Teflon-Mentalität, die auch durchaus negativ ausgelegt werden kann, nach dem Motto Realitätsferne. Ja, eben diese vier Säulen, ich lese sie mal ganz kurz trotzdem vor, die ich hier habe. Das ist Mut, Mäßigung, Gerechtigkeit, also auch gegen sich selbst und auch nach außen eben, ne, und Weisheit, sind ja schon Sachen, die mit ja, so einer Teflon-Mentalität nichts zu tun haben, sondern natürlich auch ethisch gesehen auch wieder positive Eigenschaften, ne? Wie siehst du das?
Also ja, ich habe mir die Frage noch gar nicht so gestellt, wo die krassen Unterschiede sind. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass Resilienz ja doch auch, ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich eine Definition, wenn wir jetzt googeln würden, und dann gibt es da ganz viele subjektive Definitionen. Es gibt ja auch Unternehmen, die ihre Mitarbeiter auffordern, resilient zu sein. Da würde ich zum Beispiel wieder sagen, Vorsicht, das kann auch schnell mal damit interpretiert werden von dem Unternehmen, du musst halt hier einfach jede Scheiße aushalten und alles hinnehmen. Das hat für mich persönlich nichts mit Resilienz zu tun. Also aus der Stoik-Perspektive, du hast auch schon gesagt, so ein bisschen, ja, das ist dann hier diese, das prallt alles ab, an mir ab, Mentalität auch. Das wird, glaube ich, oder wenn man sich damit beschäftigt, weiß man auch, dass das tatsächlich oft fehlinterpretiert wird. Weil in der Stoik geht es tatsächlich nicht darum, irgendwie eine Scheiß-Egal-Haltung zu allem zu haben, sondern es geht wirklich darum, sich zu verinnerlichen und sich klar zu werden darüber, in was für einer Situation bin ich. Dann zu sagen, ich kann aus dieser Situation vielleicht auch gar nicht raus, aber was sind die Faktoren, die um mich herum sind, die ich gar nicht beeinflussen kann? Und was sind die, die ich beeinflussen kann? Jetzt ist es ja so in der Stoik, dass man das, was man am meisten beeinflussen kann, das sind die Gedanken, das sind die Handlungen, die daraus auch entstehen. Nehmen wir jetzt mal an im Business-Kontext. Ich kriege halt laufend Ärger von meinem Manager, weil ich habe noch nicht die Ziele erreicht, die er sich irgendwie erhofft hat, oder sich vorgestellt hat. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, gedanklich könnte ich total emotional werden und sagen, ich kann das alles nicht mehr und immer kriege ich das alles ab und der macht mir Druck und ich mache jetzt auch Druck und jetzt mache ich vielleicht auch irgendwas als Handlung daraus. Ich mache irgendwelche Fehler, ich mache irgendwas, was ich irgendwo gegen die Wand fahre. Oder ich kann mir im stoischen Sinn sagen, der ist vielleicht auch einfach unter Druck. Was er da macht, ist gar nicht persönlich. Obacht, es gibt ganz viel im Sales, wo wir immer sagen, Leute, es ist nicht persönlich. Nehmt es nicht persönlich, wenn ihr angeschrien werdet im Cold Call. Da geht es tatsächlich inne, und da haben wir schon die erste Verbindung, Dinge nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, der kann da auch so viel meckern, wie er möchte. Ich persönlich, ich bin klar mit mir, ich mache gerade alles, was geht. Und wenn es nicht so schnell geht, wie die Person das möchte, dann ist das so. aber das muss ich jetzt nicht irgendwie eskalieren lassen und versuchen, noch irgendwas zu machen, sondern ich handle erstmal nicht in die Richtung oder ich handle in eine andere Richtung und bin damit erstmal fein und lasse das an mir abprallen. Abprallen in Form, das ist mir nicht scheißegal, aber ich bin mir der Situation bewusst. Ja, da würde ich sagen, da gibt es vielleicht auch eine gewisse Art von Resilienz, die eine Rolle spielt. Definitiv, ne, dass man halt eben sowas auch aushalten kann, dass ein Manager mit einem so umgeht. Ob man da jetzt irgendwo Weisheit mit drin hat, automatisch aus der Resilienz vielleicht schon ein bisschen. Also vielleicht sind sich Stoik und Resilienz oder stoisches Verhalten und Resilienz gar nicht so unterschiedlich. Aber darum geht es ja eigentlich in der Stoik vor allem.
Weil, wie gesagt, gerade die Resilienz, oder wenn wir es nehmen, das Stichwort Weisheit, das war auch so mein Gedanke. Weil ich glaube, es gibt wirklich zwei Arten von Resilienz oder zwei Typen, die resilient sind. Das eine ist wirklich derjenige, der, und den würde ich auch wirklich Richtung der Stoik packen, der einfach innerlich mit sich, ich nenne es mal einfach, ruht und sagt, du weißt du was, das ist halt so, oder wie der Kölner sagt, et küt wie et küt, und da kann ich nichts dran ändern. Aber auf der anderen Seite auch eben die mit der Teflon-Mentalität, dieses, ja, aber das ist mir doch scheißegal, was sie alle von mir denken. Oder ist mir doch scheißegal, wie die Sache ausgeht. Und das ist ja oft schon eher so eine, ja, egozentrisch und vielleicht auch ein bisschen unweise Gedankenweise. Denn deshalb glaube ich, muss man da tatsächlich ein bisschen differenzieren, wie oder mit welchem Hintergrund die Resilienz da ist. Und gerade, ich sag mal, in diesen Trainings, und dann kommen wir wieder auch zu wunderbaren Coaches, die wir bei LinkedIn immer wieder finden, da sind ja auch viele, die sagen, ah, das muss alles an euch abprallen, weil was interessiert euch denn die Umwelt drumherum? Das finde ich eigentlich eher so diesen destruktiven Gedanken, also auch fürs Mindset und für die Persönlichkeit destruktiven Gedanken, während eben dieser andere eben, et küt wird küt, und es gibt einfach Dinge, die sind nicht in meinem Machtraum, ja, ich bin nicht Gott, das ist aus meiner Sicht dann wieder ein konstruktives Denken, so nenne ich es mal ganz einfach.
Ja, wobei ich hier tatsächlich auch sagen würde, dass das eine für mich gar nichts mit Resilienz zu tun hat. Und das ist, meine ich, doch das, was wenn Unternehmen sowas fordern. Also wenn ich zum Beispiel jemand bin, der sagt, also mich interessiert das ein Scheiß, ob die mich jetzt am Telefon angemeckert haben oder nicht. Oder wenn der Kunde so und so reagiert hat, ist mir doch alles egal. Puh, rufe ich mir einen anderen an. Also um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob die Leute wirklich so drauf sind, weil wir sind immer noch Menschen und wir haben Emotionen, und wenn du dir halt 28 Mal am Tag irgendwie Nein abgeholt hast, und jeder, der schon mal Cold Call gemacht hat, weiß, dass es Tage gibt, in denen wird auch mal 28 Mal angeschrien. Passiert zum Glück nicht immer, aber es kann schon mal passieren. Da kannst du mir nicht sagen, dass du nach den 28 Calls sagst, ich bin ja resilient, juckt mich nicht. Das stimmt meiner Meinung nach nicht. Die andere Resilienz und die für mich wirklich resilient ist, das sind eben die Leute, die dann auch, und da kommen wir eben wirklich auch in das Gleis zur Stoik, wie du es auch gesagt hast, das sind die, die sagen, ich bin jetzt in die Situation, das war wahrscheinlich nicht persönlich genommen gemeint, aber auch ich bin gerade zu mir ehrlich und kann sagen, irgendwie, das hat mich schon getoucht, das macht schon was mit mir, dass man mich den ganzen Tag angeschrien hat, aber ich handle aus diesem Gedanken nicht emotional raus, ja, und schrei den Nächsten an, den ich dann anrufe, oder gib es jetzt komplett auf, sondern ich kann für mich vielleicht einfach mal kurz eine Pause setzen und sagen, dann lasse ich das für heute vielleicht. Das bedeutet nicht, dass ich das morgen nicht wieder mache, aber für heute lasse ich die Sachen mal einfach Sache sein und gehe da einfach aus der Situation raus, um wieder Ruhe zu haben und runterzukommen. So. Und das hat für mich mit Resilienz zu tun. Mhm. Das andere ist für mich tatsächlich dann ein Wort, was gerne als Resilienz oder das eine Situation, die gerne als resilient und Resilienz bezeichnet wird, aber für mich damit nicht viel zu tun hat. Pseudoresilienz, wenn man so möchte.
Ja, gut, das ist wie vieles. Ich hätte beinahe gesagt, Greenwashing des Begriffs Resilienz, wenn wir mal so nehmen. Ne? Aber auch da, ich meine, ist ja eins deiner beliebten Themen oder auch bei euch im Ungefilter-Podcast, ist auch wieder eine Frage der Company Culture. Ne? Wie verkaufe ich meinen Leuten gewisse Begrifflichkeiten, ne? Also richtig. Ich kann, wo du es gerade erzählt hast, ich muss eine Story erzählen. Das ist jetzt auch 10, 15 Jahre her. Da hatte ich auch ein Vertriebsteam und wir haben auch 2 Tage telefoniert, um dann auf Termine rauszufahren. Und ich hatte einen Mitarbeiter, hatte, glaube ich, seinen ersten Tag, ja, zweite, dritte Telefonstunde und telefoniert und wurde direkt angeschnauzt von jemandem, der sagt, sagen Sie mir jetzt nochmal Ihren Namen und Ihre Rufnummer habe ich und Ich schicke ihn die Staatsanwaltschaft und hast nicht. Also der hat wirklich die volle Breitseite an seinem ersten Tag nach 2-3 Stunden abgekriegt. War dann auch knallrot im Kopf und ich dachte, oh Gott, wer weiß, was jetzt passiert. Und dann sagt er, du, darf ich mal ganz kurz raus? Ich muss mal eben eine rauchen. Ich sage, ja komm, dann geh raus, eine rauchen. Dann hat er seine Zigarette gepafft, kam wieder hoch und sagte, ich halte halt einfach ein Arschloch an der Leitung. So was passiert. Und das ist das eben genau, das ist das, was ich wirklich eben, oder wie du es auch definierst, als Resilienz. Der hat es für sich rekapituliert, hat gesagt, okay, komm, ich hatte jetzt ein Arschloch an der Leitung, aber ey, die 2,5 Stunden vorher waren noch gut, gute Gespräche, ich mache jetzt einfach weiter. Dem jetzt reinzuprügeln, hör mal, du musst alles an dir abprallen lassen, wäre genau der falsche Weg gewesen. Oder eben auch so mit Leuten umzugehen, weil damit machst du aus meiner Sicht die Leute auch einfach nur kaputt. Wo wir dann schon wieder beim letzten Thema eigentlich auch mit der Ethik und dem moralischen Verhalten irgendwo sind. Ich komme mal nochmal auf meine Säulen zurück, die ich hier ja notiert habe. Da ist ja auch der Mut bei. Inwiefern müssen wir denn im Business, im Vertrieb mutig sein?
Also ich glaube, wir müssen mutig sein, get comfortable with the uncomfortable. Also müssen ja eigentlich jeden Tag auch mutig sein. Ne? Wir müssen mutig sein, einfach heute was zu machen, auf das wir keinen Bock haben. Das schwierige Gespräch mit dem Kunden. Wir müssen ihm sagen, es gibt nicht noch einen Rabatt. Wir müssen Fragen stellen, auf die wir eigentlich gar keinen Bock haben, ja, weil wir vielleicht auch mal jemanden challengen müssen.
Ja.
Wir müssen mutig sein, uns gegebenenfalls eben auch gegen Kollegen oder gegen das Management auch durchzusetzen oder auch mal zu sagen, nee, sehe ich anders und da halte ich auch dran fest bis zum Schluss, ja, auf was ich vorhin gesagt habe. Aber man muss auch mal mutig sein, Dinge zu ändern und mutig zu sein in Form von Sachen anzunehmen und auch zu schauen, mache ich das auch wirklich alles so richtig, wovon ich überzeugt bin? Oder muss ich eben auch mal an mir eingestehen, dass ich was ändern muss und dann diese Änderung auch zu vollziehen? Auch das bedeutet ja Mut. Also ich finde tatsächlich, der Vertrieb ist schon ein Job, in dem man jeden Tag aufs Neue bewusst und unbewusst ganz viele kleine Situationen bis große Situationen hat, in denen man sehr viel Mut haben muss und auch beweisen muss.
Mut, den man aber nicht unbedingt nach draußen trägt, sondern ich nenne es mal kleine Kämpfe, die man mit sich selber irgendwo austragen muss.
Ja, also da würde ich, wenn ich es eben wirklich auch generell aus der stoischen Brille sehe, dann ist alles, was ich mache, egal ob ich weise bin, ob ich versuche gerecht zu sein oder mäßig zu handeln oder eben mutig zu sein, das sind alles Dinge, die sich nur in meinem kleinen Kosmos befinden. Dass ich muss niemandem etwas beweisen, ich muss niemandem sagen, dass ich so auftrete, ich muss auch niemandem versuchen, das, was ich mache, überzustülpen oder beizubringen, also da irgendwie meine Weisheit weiterzugeben, sondern das sind Sachen, die ich für mich mache, wenn man gerne möchte, so intrinsische Motivation hat auch was damit tatsächlich zu tun. Das hat nichts damit, also das würde ich niemals nach außen tragen im stoischen Sinne. Dann mache ich es, dann bin ich nicht stoisch, wenn ich das nach außen trage.
Verstehe. Okay. Da haben wir eben nochmal eine weitere Grundbasis. Gut, dass du es erwähnt hast. Im Grunde mache ich im stoischen Sinne alles mit mir selber aus. Also ich bin jetzt kein Lautsprecher, um es mal so zu formulieren, will kein Lehrmeister sein, will keine anderen belehren, gibt keine Ratschläge, weiß, ja, da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, Ratschläge sind eben auch Schläge und bin mir dessen bewusst, dass, außer ich werde gefragt, dass ich eigentlich alles für mich selber irgendwie so mit mir selber, in mir selber austrage und auch meine Weisheit in Anführungsstrichen für mich behalte.
Ja, also wenn der Kollege oder die Kollegin beispielsweise irgendwas zu einem Thema beiträgt und man meint, das sei falsch, dann werde ich nicht auf diese Person zugehen und sagen, hör mal, Andreas, das ist absoluter Quatsch, was du da erzählst. Eigentlich muss man das so und so machen. Sondern man kann diese Person man kann sie auch auf Dinge hinweisen, aber eher, dass man das Gespräch sucht und versucht zu verstehen, warum diese Person das so sieht oder handelt. Aber der Person zu sagen, das ist falsch und ihr eine andere Richtung aufzuzeigen, das wäre nicht stoisch.
Ich muss jetzt kurz echt nachdenken. Ich denke gerade an so zwei, drei Situationen, wie ich sie, also gerade wenn man eben schon mal Leute hat, die zusammen vielleicht auch arbeiten oder zusammen telefonieren oder man macht mal eine Vertriebsbegleitung, jetzt nicht unterm Aspekt höhere Hierarchieebene fährt mit dem Mitarbeiter mit, um einfach mal ein bisschen zu schauen, wie ist es, sondern auch das kommt zuweilen im Außendienst schon mal vor, da zwei Außendienstler einfach zusammen mitfahren, um zu sehen, wie macht der andere den Job. Und dann, wenn ich es richtig verstehe, wäre es eben nicht die Aufgabe zu sagen, hör mal, du machst das und da. Also in dem Sinne, man fährt mit, nicht um dem Kollegen zu sagen, hör mal, die und die Sachen machst du falsch, sondern einfach zu gucken, ach, macht der vielleicht etwas, was ich übernehmen kann. Und wenn zwei, drei Leute zusammen vielleicht in so einem Großraumbüro telefonieren, was ja auch durchaus vorkommen kann, wenn wir nicht gerade eben aus dem Homeoffice arbeiten, dann eben nicht nach zwei, drei Telefonaten zu sagen, du hör mal, ich habe ein paar Mal bei dir jetzt mal mithören können, magst einen Tipp, sondern das für sich zu behalten, weil der andere telefoniert vielleicht einfach so, weil es seine Art ist, weil es für ihn ganz einfach passt und nur weil es bei mir in dem Moment, ohne ja auch die andere Seite zu hören, nicht ankommt, dann einfach auch mal seine Klappe zu halten. Verstehe ich das so richtig?
Ja, Klappe halten sowieso. Also der Lauteste im Raum ist auf jeden Fall nicht der größte Philosoph. Genau, was du gesagt hast, stimme ich zu. So würde ich es zumindest interpretieren. Ja, also es gibt da draußen vielleicht jetzt Philosophen oder Stoiker, die haben einen Herzinfarkt und müssen jetzt zum Arzt, weil ich das so sage. Aber ich persönlich interpretiere das so und würde dann, wenn ich tatsächlich was anders sehe, als du es machst. Also du hast jetzt so und so zum Beispiel telefoniert und ich würde das anders machen. Dann wäre das Maximale, was ich mache, dich zu fragen, wieso du es so gemacht hast, um dich besser zu verstehen, um dann für mich einzuordnen, warum das so deine Art und Weise war. Was aber nicht bedeutet, dass ich dir jetzt sage, ja, aber hör mal, da hättest du vielleicht das oder das sagen sollen. Sondern dann einfach zu sagen, okay, dann verstehe ich, warum du das so gemacht hast.
Okay. Das verstehe ich. Überlege jetzt gerade tatsächlich, wenn man, wie gesagt, es ist ja alles sehr philosophisch und der ein oder andere Zuhörer wird jetzt vielleicht sagen, hör mal, in der betrieblichen Praxis geht das aber doch so gar nicht, weil im Alltag ist es doch gar nicht machbar. Ja, vielleicht noch mit der Fragestellung, warum machst du es so, um dadurch dann, ja, vielleicht wie so ein Coach oder Trainer sagen würde, eine Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Ach, du machst es aus dem Grund, hör mal, ich habe da einen tollen Gedanken für dich oder magst einen Tipp. Sind wir hier an einem Punkt, wo wir sagen müssen, da ist die Philosophie reine Theorie, aber nicht praktikabel?
Auf jeden Fall. Also ich würde auch, ich finde, man muss auch immer ein bisschen gucken, also so in der Philosophie ist es ja auch so, die entwickelt sich ja auch generell weiter. Ja, also das, was wir irgendwie, ich meine, die Stoik 300 vor Christi, dass das jetzt vielleicht nicht mehr ganz praktikabel ist, ist auch verständlich. Das entwickelt sich aber auch weiter. Und ich glaube, das ist auch okay und das ist auch fair. Und man muss ja auch ein bisschen gucken, wo die Stoik auch herkommt. Und nicht alles daran ist ja so, dass ich auch sage, das ist jetzt meine Lebenseinstellung und das würde ich so komplett durchziehen. Warum nicht? In der Stoik geht es ja zum Beispiel auch, dass man akzeptiert, in welcher kosmischen Ordnung man ist. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, wenn du ins alte Griechenland zurückgehst, da waren jetzt nicht alle super reich, da hatten nicht alle das beste Leben. Und wenn ich da irgendwie unter schlechten Bedingungen gelebt habe, mich damit anzufreunden, dass ich so leben muss und jetzt nicht irgendwie der Kaiser werden kann oder sowas. Ich glaube, das macht ja auch schon mal Sinn, damit die Leute mit dem, was sie haben, auch so ein bisschen zufriedener sind und nicht komplett mit allem unzufrieden sind. Das ist ja heutzutage ist ja, werde ich ja nicht mehr in eine Schicht reingeboren und kann dann nicht mehr raus im Sinne von damals. Ne? Also auch heute muss ich mich nicht mehr mit der kompletten kosmischen Ordnung, sag ich mal, den Rest meines Lebens zufriedenstellen, sondern es gibt Möglichkeiten, das zu verändern. Wenn ich aber immer wieder versuchen würde, für mich etwas Stoisches abzuleiten, dann würde ich zum Beispiel die kosmische Ordnung sagen, es ist die Situation, in der ich momentan bin. Ja, ich bin jetzt momentan vielleicht in einem Job, dem ich nicht ganz zufrieden bin. Wie gehe ich erstmal damit um? Langfristig kann ich ja überlegen, dass ich wechseln werde, dass ich einen Job wechsle. Ja, so ein Grieche damals konnte das nicht. Also kann ich das für mich schon mal, sage ich, modern interpretieren. Und dementsprechend muss man eben auch solche Sachen, wie gebe ich im Bereich Sales Enablement jetzt Leuten keine Tipps mehr, weil das wäre nicht im stoischen Sinn. Und nein, das muss man, glaube ich, modern dann auch anpassen und interpretieren. Also ja, ganz rein würde Stoik so nicht umsetzbar sein. Aber ich glaube, das ist in der Philosophie auch generell so nichts, was damals auch auch die Stoik von damals war nicht zu 100% einfach so umsetzbar.
Ja.
Das sind schöne theoretische Gedanken dabei gewesen, aber das funktioniert natürlich nicht damals und das funktioniert auch jetzt nicht.
Dann sind wir eigentlich schon wieder bei dem, in Anführungsstrichen, da gibt es das, woran ich selber nichts ändern kann. Und das ist das Leben, in Anführungsstrichen.
Ja. Ja?
Aber trotzdem glaube ich, weil da gibt es ja auch ein paar, ich nenne es mal psychologische Richtungen, ich gucke gerade nicht drauf, dieses Ich bin okay, du bist okay, Transaktionsanalyse, die ja auch eben so ein bisschen in so eine Richtung denkt, zu sagen, Mensch, ich mach's eben, erzähl mir mal bitte, warum machst du es so, ja, und ich betrachte dich auch als okay, nicht als Negativum. Ich glaube, dass viel Psychologisches von der Philosophie gelernt hat. Und dass wir diese Dinge in die Gegenwart übertragen können, respektive, dass das eben Möglichkeiten sind, um Führung, Kommunikation im betrieblichen Alltag und auch im vertrieblichen Alltag weiterzuführen. Wie siehst du das?
Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde auch generell, vor allen Dingen für die Leute, die jetzt auch zuhören, die vielleicht sagen, ich kann irgendwie Philosophie und Arbeit und Leben, ich kann das so gar nicht greifen. Ich glaube, es geht ja einfach um bestimmte Dinge, die man sich ja einfach mal vor Augen halten kann. Im beruflichen Umfeld, überall seit mehreren Jahren, ja, droht uns eigentlich immer Anfang, Mitte des Jahres irgendwo Layoffs beispielsweise. Alle haben unfassbar viel Angst davor, was ich absolut verstehen kann. Aber es ist etwas, worauf du als einzelne Person erstmal keinen Einfluss hast. Und einfach zu sagen, das wäre scheiße, aber wenn es so ist, dann ist es so. Und sobald das passiert, beschäftige ich mich mit damit, ist doch ein Ansatz, den man für sich nutzen kann. Wenn man es nicht philosophisch schimpfen möchte, dann nennt es meinetwegen anders. Aber was du auch gesagt hast gerade, Andreas, am Anfang, wir leben eigentlich oft in der Situation, dass wir Angst haben vor dem, was kommen könnte, oder wir streben auf etwas zu, was wir unbedingt haben wollen. Oder wir leben in der Vergangenheit und den ganzen Konsequenzen, die aber vielleicht eigentlich gar keine Konsequenzen sind. Thema Layoffs. Ich kann jetzt da sitzen und den ganzen Tag darüber, jeden Tag Angst haben, dass es gegebenenfalls Layoffs gibt und mich jetzt schon in die Situation rein verfrachten, meine Arbeit dementsprechend auch halten, mein Gemütszustand dementsprechend einstellen für etwas, was vielleicht nie passiert. Beziehungsweise, wie reagiere ich denn, wenn es so passiert? Weil ich mich ja schon die ganze Zeit davor dementsprechend so benommen habe. Also das einfach mal mitzunehmen und sich zu denken, ich lasse das auf mich zukommen, das ist philosophisch, das machen viele vielleicht auch, ohne es zu merken. Ja? Und das sind so die Sachen, die ich finde, die man mitnehmen kann und auch fürs Leben. Es gibt so viele Dinge, wenn ich heute Angst habe, dass irgendjemand was passieren könnte in meinem Umfeld, dann kann ich jeden Tag so leben, ohne dass es passiert. Aber es hat ja trotzdem etwas mit mir gemacht. Und darum geht es ja im stoischen Sinn, aber auch in der Philosophie tatsächlich sehr viel. Und das macht ja auch was mit dir mental. Und da kommen wir dann zu dem Punkt Psychologie auch, ne?
Ja.
Was das für Einflüsse hat, was wir teilweise machen, wo wir selber auch, wir sind viel zu oft emotional. Wir handeln ad hoc. Wir reflektieren uns nicht gut genug und merken dann, eigentlich hätten wir es gemacht, hätten wir auch anders gehandelt. Also es gibt ganz viele Dinge, die sehr philosophisch sind, von denen da draußen die Leute vielleicht gar nichts wissen oder mitbekommen, obwohl sie schon sehr philosophisch gelebt und gehandelt haben.
Ich glaube, das ist, glaube ich, für das heutige Thema, war das schon fast ein gutes Schlusswort, oder?
Tatsächlich könnte man das so stehen lassen, ja.
Könnten wir, glaube ich, so stehen lassen. Denn ich glaube, wir setzen das an anderer Stelle mit einem neuen Thema nochmal fort. Auch da wieder Philosophie im Alltag. Trotzdem kriegst du nochmal wie in jeder Folge zumindest ein finales Statement. Sei es zum heutigen Thema oder auch irgendwas anderes, was dir gerade am Herzen liegt. Und das werde ich nicht kommentieren.
Das heißt, ich soll jetzt noch was mitgeben?
Irgendwas. Kann auch was ganz anderes sein, muss nichts mit unserem heutigen Thema zu tun haben.
Doch. Sehr gerne. Und zwar, ich habe ein Lieblingszitat mittlerweile, das ich im Sinne der Stoik sehr gerne beherzige, obwohl es gar nicht aus der Zeit der Stoik kommt. Und zwar ist es ein Auszug aus dem Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr. Und da geht es tatsächlich doch um eine sehr stoische Haltung und es passt eigentlich sehr gut zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Und zwar geht es in diesem Gebet. Ich lese es mal direkt vor, weil ich es immer gerne anders interpretiere, aber ich möchte hier das Zitat wahren. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Das würde ich gerne mal an alle mitgeben, denn das fasst sehr gut zusammen, worum es eigentlich in der Stoik geht. Und es kann vielleicht dem einen oder anderen auch weiterhelfen. Ist ein Zitat, wie gesagt, aus der Theologie für ein Gebet, wird auch tatsächlich oft als Leitsatz für die anonymen Alkoholiker genutzt. Also ihr seht, auch das kann sehr gute Anwendung im echten Leben haben. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, darüber ab und zu mal nachzudenken.
Super, danke dir. Also das Zitat kannte ich, aber den kausalen Zusammenhang kannte ich nicht, deshalb allein schon dafür danke. Ich danke dir für deine Zeit. Ich fand es ein spannendes Thema. Ja, einfach was, wo man eben, oder wo ihr draußen vielleicht auch mal ein bisschen, ja, klingt jetzt blöd, wenn ich sage, wo ihr mal ein bisschen nachdenken könnt. Natürlich dürft ihr immer nachdenken, wenn ihr das hier hört. Aber wo es vielleicht mal eben nicht einfach so nebenbei abprallt, ablätscht. Eileen, danke dir für deine Zeit. Wir finden dich bei LinkedIn. Ich packe dich in die Shownotes. Und euch da draußen auch eine gute Zeit. Macht was draus und Glück auf.